Jetzt sprechen wir nochmal was und schauen auf den Pegel und das...
So bequem habe ich noch nie gesessen bei der Aufnahme.
Das ist doch gut. Ich höre euch gern. Herzlich willkommen zur 269. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben unser schwarz-weißes Sofa heute auf den Dachboden gestellt und vollführen hier wilde Experimente an toten Haustieren. Bei mir ist die nicht tote Psychokatze Claudia Perner.
Miau, miau. Und neben mir sitzt der tote Hund Sparky? Nein, Robert Krüger.
Wuff. Wuff.
Bisschen enthusiastisch. Genau.
Ja, Frankenweenie, Claudia, hast du gesehen, aber nicht in der Mittwochssneak bei uns hier.
Und auch nicht in 3D.
Richtig, bei uns kam es in 3D und wir haben ja mal irgendwann verkündet, dass wir die 3D-Sneak boykottieren. Wir wurden, glaube ich, auch in den Kommentaren nochmal aufgefordert, klarzustellen, oder da wurde das irgendwie verwechselt, so als ob wir 3D nicht mögen würden.
Ja.
Darum geht's nicht. Uns geht's darum, dass die 3D-Sneak irgendwie hässlich teurer ist und dass man durch die Tatsache, dass da ein Preissprung drin ist, schon vorher beim Kartenkaufen weiß, diesmal wird es 3D sein und dadurch schon meistens fast komplett verraten ist, was für ein Film kommt, weil es oft so ist, dass halt nur ein oder zwei in Frage kommen. Und das macht den Gedanken von Sneak eigentlich kaputt und ich finde es auch blöd, dass es halt teurer ist. Es ist Sneak, verdammt nochmal, sollen sie es halt, bei uns kostet die Sneak 4,50, hätten sie 5 draus machen sollen und dafür straight alle über einen Kamm scheren, dann wäre es okay gewesen. Dann würden wir da auch weiter hingehen. So war es früher mal. Aber gut, das ist jetzt nicht Thema. Du warst in Stuttgart und hast mit dem Kinocast gesneakt und da lief dieser Film in 2D, deshalb können wir jetzt trotzdem drüber reden, obwohl keiner da war.
Genau, und ich habe ja auch dort, also wir waren ja in der Originalversion in der Sneak und das war in diesem Fall auch sehr schön. Also ich muss zugeben, ich hätte jetzt geradezu, das ist schon ein bisschen Spoiler hier auf meine Bewertung, hätte geradezu Lust, ihn nochmal in 3D zu sehen. Also vielleicht mache ich das sogar noch.
Okay, aber also jetzt muss ich trotzdem erstmal fragen, ja. Claudia, worum ging's?
Es ging um eigentlich das Gleiche wie schon, ist ja ein Tim Burton-Film. Und der hat ja, 1984 schon mal einen Kurzfilm gemacht, der auch Frankenweenie hieß. Und der im Prinzip die gleiche Geschichte erzählt, nämlich der kleine Victor hat einen Hund, der heißt Sparky. Und die erleben so alles Mögliche zusammen, genau. Ein bisschen fröhlicher ist Sparky, so sehr aufgeregt, fröhlich. Victor hat zum Leidwesen seines Vaters ist er nicht irgendwie ein großer Sportler oder sehr sozialer Mensch oder so, sondern er bastelt am liebsten in seinem Dach.
Ich habe gerade Victor und Sparky verwechselt. Nein, zu seinem Vater ist er nicht so sportlich. Ich dachte, was, der Hund? Wieso denn?
Nein.
Okay.
Ja, also er ist so ein bisschen so Eigenbrötler und er bastelt gerne irgendwelche wissenschaftlichen Experimente und so. Das passt auch ganz gut, weil es steht so eine Science Fair in seiner Schule an.
Mhm.
Und da will er und auch seine Klassenkameraden wollen sich eben irgendwas Tolles ausdenken, jeweils. Und was dann leider passiert ist, sein Hund stirbt. Durch einen unglücklichen einen Unfall. Und
ist das eins von seinen Science-Experimenten?
Nein.
Going wrong?
Das nicht.
Okay.
Jedenfalls, der Hund stirbt und finden wir raus, warum das hier die Geschichte vom kleinen Viktor Frankenstein ist und wie sich seine wissenschaftlichen Bestrebungen eben auf seinen Hund... Also,
ja gut, man sieht ja schon im Trailer,
genau.
Er belebt den Hund wieder.
Und das ist aber noch lange nicht alles. Also dann fängt die Geschichte erst so richtig an. Und das Ganze ist mal wieder ein Stop-Motion-Animationsfilm.
Oh, cool.
In Schwarz-Weiß gehalten, deswegen natürlich auch das schwarz-weiße
Ja, was heißt Stop-Motion-Animation? Also das sind nicht Knetfiguren, aber was ist es da? Also was wurde gestop-motioned?
Ja, es sind Puppen.
Puppen, okay.
Ja. Das ist ganz deutlich einerseits ist natürlich so diese Geschichte, so ein bisschen Frankenstein eben mit einem Kind und so die Beziehung zwischen Victor und seinem Hund. Und gleichzeitig ist aber auch ganz deutlich, dass Tim Burton hier seine eigene Liebhaberei für das frühe Grusel- und Monster-Kino auch ausleben möchte. Und deswegen erscheinen eine ganze Menge Figuren, auch Personen, die eben irgendwie so ein, ja, die Referenzen sind. Also zum Beispiel sein einer Lehrer, der hat dann so ein Lehrer in so naturwissenschaftlichen Fächern, allen möglichen, und der ist ganz deutlich nach dem Schauspieler Vincent Price, so sieht er aus, also genauso aus wie einer von den frühen Horror-Gruselstars. Dann gibt's auch eine Szene, wo sogar wir tatsächlich einen Ausschnitt aus dem Film, ich glaube, es ist in einer der Dracula-Filme, Christopher Lee ist, kommt sogar vor, also da ist dann sogar mal, da sieht man dann tatsächlich das Bild, was sehr lustig ist, natürlich in dieser Animationswelt, dass du plötzlich einen tatsächlichen Filmausschnitt siehst. Und insgesamt ist das Ganze eben so designt, dass eben sehr stark diese frühe Gruselfilm-Ikonografie, nicht nur die Person, sondern auch so Kameraeinstellungen und lauter solche kleine Spielereien. Und die Figuren, allein die anderen Klassenkameraden sind alle so, die sehen zwar alle so nach Tim Burton-Figuren aus, also dieses typische irgendwie schwarze Augenringe und so weiter, aber jede einzelne ist so liebevoll gestaltet. Die haben alle irgendwie sowas, also am Anfang, wenn du zum ersten Mal in dem Klassenraum bist und die einzelnen Mitschüler siehst, da lachst du dich über jeden einzelnen schon, wenn der gezeigt wird, lachst du dich schon mal.
Die werden dann noch so nachher vorgestellt.
Genau, die werden dann so einzeln, wird dann so auf die drauf und das jeder ist einfach ein Knaller. Jeder dieser Klassenkameraden ist schon so lustig für sich. Also es ist schon sehr, sehr schön gemacht, der Film auf jeden Fall.
Cool.
Ja.
Und es ist aber jetzt nicht irgendwie eine von diesen klassischen Geschichten Frankenstein und sein Monster, die schon mal erzählt wurden, sondern es ist quasi nur, oder also ist es sozusagen ein Remake nur mit Kindern und einem Hund statt einem Monster oder ist es eine eigene
Story? Nein, also das eigentliche Frankenstein-Element ist im Prinzip nur diese Erweckung.
Okay.
Und dann passieren aber ganz andere Dinge, die auch damit zu tun haben. Also einerseits mit diesem Science-Fair-Wettkampf, der eben zwischen
den... Achso, das läuft dann trotzdem noch weiter, obwohl er jetzt...
Und andererseits, dass wir uns hier eben in so einer amerikanischen Vorstadt befinden, wo eben lauter solche Leute wohnen, die einerseits eben immer am meisten an den Missetaten des Nachbars interessiert sind und sich so gegenseitig kontrollieren oder so Vorstellungen haben. Und andererseits ist in diesem Fall offensichtlich... eine Gemeinschaft ist mit holländischen Vorfahren oder so, holländischem Migrationshintergrund in früheren Generationen. Und dann gibt es so ein absurdes irgendwie Dutch Festival oder sowas, wo dann irgendwie, und da gibt es auch so eine, die haben so eine Mühle da irgendwie auf dem Berg stehen und ist alles so auf Dutch gestylt. Und dann hast du dann quasi so noch so ein bisschen so, inszeniert so ein bisschen das amerikanische Beschwören der Migrationsvorväter und sowas.
Was man eigentlich sonst so aus Kanada viel, also heutzutage aus Kanada eher kennt.
Ja, und eben, also ich hatte das, glaube ich, auch noch nicht so häufig so mit Holländischen gesehen, mit Deutschen in den Nordamerikanischen, das sieht man ja schon mal hier. Ja, oder Iren und
Italiener so, genau. So in allen Mafia-Filmen. So.
Ja, aber das ist also wirklich sehr schön. Es ist eine sehr schöne Kombination von was sich wirklich unheimlich amerikanisch anfühlt und obwohl es eben animiert ist, trotzdem so ein ganz wirkliches Gefühl gibt also und gleichzeitig...
Über die Kuriosität, wie die Figuren alle aussehen, vergisst man dann irgendwann, dass das eigentlich Animation ist.
Und gleichzeitig sind eben trotzdem die Figuren auch wieder so, also ich finde eben, also mir ging ja inzwischen dieser ganze Burton-Look schon ziemlich auf die Nerven, ich fand, es wiederholt sich wahnsinnig stark und hier ist schon so, dass man seine Handschrift erkennt, aber dass jede einzelne Figur so liebevoll ausgestattet ist, dass es einfach großen Spaß macht. Also, ja...
Ich habe jetzt voll Bock, den zu sehen.
Ich fand es wirklich wundervoll, ganz wundervoll. Mich hat er sehr begeistert. Wir haben ja dann hinterher auch im Kinocast überlegt, was der letzte Tim Burton-Film ist, der uns so richtig überzeugt hat.
Ja, und ihr seid alle sehr weit zurückgegangen, bis hin zu Sleepy Hollow und solchen Dingen.
Genau, also ich hätte ja noch Big Fish gelten lassen, aber ja. Und dann gut, Sonja hat irgendwie noch Charlie in the Chocolate Factory mit ins Spiel gebracht, auch noch ganz lustig ist und so, aber seitdem garantiert bei mir nichts mehr. Also sind jetzt doch schon 4 Filme mindestens oder so, wo ich sage, also ja, also man, ich hatte dann eben jetzt zuletzt auch keine Lust mehr, so den nächsten anzuschauen, aber jetzt bin ich wieder erstmal versöhnt. Mal sehen, was nächstes kommt.
Er hat den Turnaround geschafft.
Ja, ich weiß nicht. Also was man schon sagen muss, ist, das ist eine, mal abgesehen von diesen Spielereien und diesen Liebhaber-Elementen, ist es schon eine sehr einfache Geschichte, aber eben eine schöne Geschichte.
Und im Kinocast habe ich euch auch darüber philosophieren hören, ob das ein Kinderfilm ist. Und
ja,
also du hast, glaube ich, den Erik gefragt, weil er hat ja
genau, Kinder. Also ich wollte eben Eriks fachmännische Meinung wissen und der hat, meinte er eher so nicht für Kinder. Ich würde jetzt sagen, natürlich, also keine Ahnung, jemand, der, was, ab wann ist irgendwie Matrix damals ab 12 oder so, keine Ahnung. Ja, ja, also nee, ab 10 kannst du das schon anschauen, aber halt nicht,
ich bin ja ein Vertreter,
mit einem 5-Jährigen würde ich da jetzt nicht reingehen vielleicht, okay, aber...
Ein Vertreter der Theorie, dass Eltern eher zur Übervorsicht neigen und Kinder eigentlich mehr vertragen, als Eltern glauben.
Kann sein.
Ja.
Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Kind es ziemlich gruselig
findet. Ja, natürlich. Aber ja, es gibt auch Geisterbahnen für Kinder. Ja, und das finden die auch ziemlich, ziemlich gruselig und da gehen die trotzdem rein.
Ja. Aber es macht, ich glaube, der Film macht halt doch auch noch so viel mehr Spaß, wenn zum Beispiel, also klar, ich meine, das sagen wir auch bei Pixar immer, dieses Referenzen-Spotting und so, klar, ja, aber hier ist wirklich so, was so wundervoll ist, ist zum Beispiel, wenn so seine Klassenkameraden gezeigt werden und so, und dann ist der eine, der so wie dieser, wie hieß der, Boris Karloff oder so, sieht er so ein bisschen so aus, mhm, so ein Schauspieler, und der wird dann aber auch so gefilmt, du hast dann so einen Blickwinkel, so ein bisschen von unten, und hinter ihm ist die Architektur, so sieht so aus, dass du denkst so, es ist wirklich wie aus so einem frühen, ja.
Aber das sagen wir ja auch immer über die Pixar-Filme, ja, dass die das hinkriegen, auf zwei völlig getrennten Ebenen zu funktionieren. Ja. Und das kann der auch, oder wie?
Ja, also hier würde ich schon sagen, dass die Elemente, die
sich an die Erwachsenen richten,
die an die Erwachsenen sind, schon wahrscheinlich die prominenteren sind. Also bei Pixar finde ich es häufig, also jetzt zum Beispiel bei Toy Story 3 ja wieder oder sowas, finde ich schon, dass es so stark auch eine Geschichte ist, die für ein Kind total funktioniert, auch wenn sie auch ziemlich gruselig zum Teil ist. Aber hier finde ich schon, es ist irgendwie auch ein sehr nostalgischer Film, weil er hat und zwar eine doppelte Nostalgie. Er hat eben so eine Nostalgie nach eben diesem frühen Monsterkino und so weiter und eine Nostalgie nach Kindheit. Und das finde ich, es hat eben so eine Schwingung,
und ist die aber sich nicht
sehr für einen überträgt, nicht so, dass wenn man
dann
erwachsen ist.
Das dann für die Kinder irgendwie so ein Action-Ride irgendwie drin ist, das ist ja wie also so ein Jump'n'Run. Also das ist ja bei Toy Story so, diese Kinderlinie ist wie so ein Jump'n'Run.
Also für die Kinder ist auf jeden Fall die Tatsache, dass eben der Hund wieder zum Leben erweckt wird und dass eben da so verhandelt wird, das eben so, als der Hund stirbt dann erstmal, sagt die Mutter von Victor, sagt irgendwie so, ja, auch wenn er nicht mehr hier sein kann, er wird immer irgendwie, wenn er stirbt oder wenn jemand stirbt, den man sehr liebt, dann geht er nicht wirklich weg, sondern er wohnt dann an einem besonderen Ort in deinem Herzen. Ja. Und dann Victor erstmal so, ich will nicht, dass er in meinem Herzen lebt und so ein Scheiß.
Das ist, glaube ich, im Trailer drin. Das kommt mir sehr bekannt vor. I want him right here oder sowas.
Genau, und das ist eben so, also ich finde, das sind schon auch einfach Sachen, mit denen Kinder bestimmt auch was anfangen können. Und eben auch so diese Rivalität unter den Klassenkameraden und so. Es ist bestimmt auch was für Kinder dabei. Also wenn man befindet, dass das eigene Kind nicht so schreckhaft ist, dass irgendwie die gruseligen Teile dann irgendwie schlimm fürs sind, glaube ich schon, dass man da auch ein Kind mit reinnehmen kann.
Wir sagen FSK 7 oder so.
Ja.
Jetzt mal so. Grob geschätzt. Punkte.
Ich habe im Kinocast ja 9,5 gegeben. Und zwar habe ich die gegeben, weil irgendwie Erik hat gesagt 9,5 und dann dachte ich, na gut, da schließe ich mich mal an. Ich habe dann nochmal drüber nachgedacht und ich finde, dass 9,5, also nicht für den Erik, aber für mich, eine alberne Punktzahl ist, weil ich ja immer sage, 9 Punkte ist eigentlich schon extrem gut und 10 Punkte kriegen nur die Filme, die ich liebe.
Ja.
Und dann finde ich es total albern, quasi 9,5 zu machen, weil entweder ich liebe sie oder ich liebe sie nicht.
Ja.
Also deswegen gebe ich 9 Punkte. Aber es ist wirklich ein wirklich, wirklich schöner Film. Und ich würde ihn gerne noch mal sehen. Und ich gehe vielleicht auch noch mal 3D mir anschauen. Weil es gibt auch einige Teile im Film, wo man schon in 2D merkt, das wäre in 3D jetzt bestimmt sehr, sehr schön anzuschauen. Also,
ja. Okay. Du, eine Frage stellt sich mir gerade, wo du jetzt zweimal Punkte gegeben hast und zweimal unterschiedlich. Die Aufnahmesituation ist ja bei uns eine ganz andere. Also bei ihm ist es ja so, im Kinocast, ihr kommt aus dem Kino und ich weiß nicht, wie viel Zeit dann dazwischen liegt, aber so mehr oder weniger, man verlässt den Saal und kurz danach ist das Mikro an, so mehr oder weniger, oder? Stelle ich mir das richtig vor?
Ja, genau.
Bei uns ist ja eher so, wir nehmen 2, 3, 4 Tage später auf, irgendwann am Wochenende, gehen mittwochs ins Kino. Ist das anders gewesen, so instant über einen Film plaudern zu müssen?
Also ich denke, dass es sehr auf den Film ankommt. Hier nicht so eigentlich. Weil
es nicht so schwierig ist.
Genau, weil hier war ich sofort begeistert und ich bin auch ein paar Tage später noch begeistert. Und so. Allerdings, ich habe wirklich in den letzten Monaten einige Filme gesehen, wo sich meine Meinung in den paar, drei Tagen oder so nach dem Schauen doch noch mal so ein bisschen gesetzt hat. Ja. Oder ich dann auch gar nicht mehr so richtig wusste, wie ich ihn fand. Und deswegen, ich stelle mir das prinzipiell schon ziemlich schwierig vor. Also hier in dem Fall ging es, aber...
Ja.
Ja, aber gut, manchmal ist aber auch so ein bisschen so, dass selbst wenn du was ganz toll findest oder ganz schlecht, dass du noch nicht sofort so formulieren kannst, was genau. Es ist, was dich daran stört.
Ich habe das manchmal, wenn ich aus dem Kino rauskomme und so richtig wütend bin, weil es so scheiße war und so einen Film richtig hassen möchte, dass ich dann, wir reden ja dann auf dem Weg zum Parkplatz auch schon immer noch, und da geht es mir auch so, dass ich dann irgendwie gar nicht so richtig in Worte kleiden kann, was ich da jetzt gerade so gehasst habe. Und dann drei Tage später beim Podcast ist zwar die Wut so ein bisschen weg, weil man hat zwei, drei Nächte geschlafen, aber dafür fallen einem dann die konkreten Dinge ein, also oft auch nicht, aber manchmal schon, wo man dann denkt so, das war scheiße, aber man, so diese Instant-Wut, die man hatte, als man aus dem Kino kam, wo man fast Dinge werfen wollte für die Zeitverschwendung, die ist dann weg und das ist vielleicht auch ganz gut.
Ja, und wenn man dann aber zwischendrin noch irgendwie zwei oder dreimal gebeten wurde, sich zu dem Film zu äußern, dann habe ich irgendwann schon das Gefühl, dass ich mich so selbst zitiere. Das ist dann so quasi der nächste Schritt. Und noch schlimmer ist es natürlich, wenn du jetzt, wie jetzt in diesem Fall hier, Kinocast aufgenommen hast, dann wurde ich im Seminar dazu gefragt, keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwann sage ich das dann schon. Ich zitiere mich jetzt mal
selbst. Genau, wie ich bereits sagte, wenn Sie meine Sendung verfolgen, während Sie es gehört haben.
Ja, weil das ist ja nicht unmöglich, dass die Leute das schon gehört haben und sagen, jetzt erzählt die wieder den gleichen Käse.
Da zitiere ich jetzt mal den großen Podcaster Holger Klein, der ja immer sagt, Wiederholung ist gut.
Ah ja.
Das nur so lernt man.
Ich als Lehrperson stimme da natürlich zu. Und
natürlich, insofern, das machen wir einfach.
Aber das ist dieses Format, wie es der Kinocast hat, da finde ich, ist also vielleicht nicht jeder für geeignet. Und da würde ich sagen, also ich bin doch vor, weiß nicht, zwei Jahren oder so, bin ich doch mit Bernd Begemann im Kino mal gewesen. Und da hat mich an ihm sehr beeindruckt, dass er in dem Moment, wo wir aus dem Kino raus sind, hatte er eine fertige, also hatte er nicht nur jetzt so einen Eindruck, sondern er hat ein System, wie er diesen Film sieht und sowas. Und da, da habe ich damals gedacht so, okay, das könnte ich nicht. Ich könnte nicht in dem Moment, wo ich herauskomme, schon so ein fertiges, ich weiß nicht, natürlich kann es auch sein, dass er einfach schon vorher das schlaue System gelesen hatte und es kam gar nicht von ihm,
wer genau, weiß. Er wollte dich einfach nur beeindrucken und hat sich gedacht.
Das ist ihm damals gelungen, aber also ich bin ganz froh, dass wir normalerweise ein bisschen Zeit haben, um uns da ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Und
ja, also ich lese zwar in der Regel keine anderen Kritiken, das mache ich nicht, weil ich immer denke, das versaut mir irgendwie meine eigene Wahrnehmung. Manchmal lässt sich natürlich nicht vermeiden, da hast du schon eine gelesen von einem Film, wo du denkst, der kommt nicht mehr in der Sneak und dann kommt er doch noch.
Ja, oder man sitzt hier und hört euch zu und schaut sich dann als Silver Linings Playbook
an. Oder so, ja, kann natürlich alles passieren. Aber was ich trotzdem schon mache, manchmal, also vor der Aufnahme auf jeden Fall so in die IMDb gucken und schauen, dieser eine Schauspieler, der kam mir doch bekannt vor und dann will ich nochmal sehen, habe ich den schon mal gesehen oder bilde ich mir das ein? Dann klicke ich den Leuten so ein bisschen hinterher, wenn sie mir nicht vom Namen her oder vom Gesicht her direkt schon sagen, wo ich sie herkenne. Und das hilft dann auch, weil es manchmal irgendwie Erinnerungen wachruft, wo du denkst, ah, der ist das, ja, das war der und der Film, da fand ich ihn auch schon gut, schlecht, mittel und so. Klar. Und dann ordnest du es irgendwie nochmal anders ein. Und also natürlich nicht bei jedem Film, aber manchmal mache ich das und dann denke ich auch jedes Mal, wäre voll anstrengend, wenn ich jetzt hätte drüber reden müssen oder hätte was gefehlt, wenn ich es nicht hätte vorher recherchieren
können. Ja, das stimmt.
Und das kannst du ja dann nicht machen. Also beziehungsweise du würdest dann den ganzen Betrieb aufhalten, wenn du da erstmal noch 20 Minuten auf dem Telefon rumtüdelst.
Ich muss jetzt nochmal recherchieren.
Genau.
Nee.
Ja. Okay.
Aber es war auf jeden Fall nett, mal beim Kinocast zu Besuch zu sein. Und der Erik hat auch gesagt, dass schon vor langer Zeit andere Teile Sneakpots angekündigt haben, dass sie mal kommen und das sollen sie doch gerne mal tun. Und deswegen schlage ich vor, dass wir mal eine Sneakpot-Klassenfahrt machen.
Und genau, ich glaube, er spielt da ein bisschen auf mich an, weil Stefan war ja schon mal da.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er live vor Ort war, aber es gab zumindest mal einen Kinocast mit Stefan. Ich glaube sogar mehrere. Er war in Gera mal vor Ort. Mhm. Mit Martin auch. Ich bin der Einzige, der noch nicht da war. Jetzt. Aber Christoph war auch noch nicht da. Aber du hast jetzt Martin, Stefan. Insofern, Stefan, Christoph und ich müssen dann jetzt wohl...
Irgendwann gehen wir einfach alle
mit. Irgendwann gehen wir einfach alle und übernehmen den Laden. Genau. Für eine Folge 5:1, Erik, kannst du einpacken.
Wo es ja zumindest jetzt bei der Aufnahme so war, dass der Erik uns quasi das Wort erteilt hat, weil er ja der Moderator war. Und das mal sehen, wie das dann funktionieren würde. Wieder zu fünf dann
auch. Wenn man im Vergleich, wenn man jetzt so Sendungen wie diese hier hört, wo wir uns eigentlich
nur unterhalten
und eher selten ins Wort fallen, allerhöchstens mal so zwei Wörter übereinander sprechen. Wenn wir zu fünft sind, ist es völlig unkontrolliertes Chaos.
Aber ganz ehrlich, es war, glaube ich, in der Vergangenheit nie so schlimm wie jetzt bei der letzten.
Das war
so katastrophal.
Die konnte ich kaum selber hören.
Ja, ich auch.
Dass die Hörer sich nicht beschweren, rechnen wir
euch hoch an. Die Hörer sind hart im Nehmen.
Vielleicht wollen die Hörer das so und wir glauben es noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe immer so die Vision von einem Podcast, wo wir mal uns ordentlich das Wort gegenseitig geben. Aber it's not gonna happen, I guess.
Stimmt, wir haben uns doch vor einem Jahr auch mal drüber unterhalten, dass man sich so quasi ein bisschen melden könnte.
Ja, das wird immer mal wieder mal diskutiert. Es gibt wohl auch andere Podcasts, die das machen, aber vielleicht ist das auch nur so eine Urban Legend, weil man kann es ja nicht überprüfen. Man
sieht's vielleicht
ja nicht.
Sollten wir das so machen mit so einem Knäuel oder einem Kissen.
Ah, you have the talking pillow now. Das war doch auch Breaking Bad, da kommen wir gleich zu. Fällt mir nämlich ein, als du mich vorhin gefragt hast, ob ich was gesehen habe, habe ich eiskalt gelogen. Ich habe ein bisschen Breaking Bad weitergeschaut. Okay. Was steht da als nächstes auf deiner Liste?
Ich habe noch einen Film, nämlich Anna Karenina.
Oh Gott, da bist du mir auf einen völlig falschen
Fuß. Den ich schon vor ein bisschen gesehen habe, aber ich hatte ihn vergessen tatsächlich, was kein gutes Zeichen ist in diesem Fall, weil er wirklich highly anticipated war von mir. Ist ja der neueste Joe Wright-Film, also der Regisseur von Hannah und Atonement und Pride and Prejudice. Gut, Anna Karenina, erstmal die zigfachste Verfilmung des Klassikers von Leo Tolstoi. Gab es auch in den 90ern mal einen Film mit Sophie Marceau. Und jetzt in diesem Film spielt Keira Knightley die Anna Karenina. Joe Wright arbeitet sehr gern mit Keira Knightley. Was mich traurig macht.
Ich finde es super.
Und in diesem, also gut, ich weiß nicht, wie viel man jetzt über diese Geschichte noch erzählen muss, aber jedenfalls im Prinzip ist es eben die Geschichte einer Ehebrecherin in einem gesellschaftlichen Umfeld, wo das eben vollkommen inakzeptabel ist. Also Anna Karenina, die verheiratet ist und ein Kind hat, in diesem Fall, es spielt den Mann Jude Law, die trifft den jungen Graf Wronski. Und er macht ihr ziemlich deutliche Avancen, obwohl er eigentlich vorher, es schien, sich für eine andere junge Frau interessiert hat. Aber das vergisst er dann mal schnell, macht sich an Anna Karenina ran und die fangen eben eine leidenschaftliche Affäre an. Und dadurch fällt sie bei der Gesellschaft halt komplett durch. Und klar, auch ihre Ehe geht dann den Bach runter und so weiter. Und also im Prinzip zeigt das eben ihren Absturz. Und die Geschichte ist eben wirklich schon einige Male verfilmt. Was jetzt Joe Wright ganz anders macht als andere Verfilmungen ist, er konzentriert sich sehr darauf, wie das aussieht und wie man das choreografieren kann in einer wahnsinnig stilisierten, ästhetisierten Version.
Okay.
Und das, also es gibt hier keinerlei irgendwie filmischen Realismus wirklich, sondern das Setting oder große Teile des Filmes finden in einem Theater statt hier, was im Roman definitiv nicht so ist.
Ja.
Und es ist quasi so, dass man Szenenwechsel häufig eben irgendwie in der Theaterarchitektur. Also sie werden entweder von so einer Bühne umrahmt oder dann steigt mal jemand irgendwie hinter die Bühne hoch.
Also wie Szenenwechsel halt
und sowas, genau.
Im Theater sind in den begrenzten Möglichkeiten, die so eine Bühne bietet.
Genau, und das Ganze ist also wahnsinnig aufwendig ausgestattet also gerade der Film ist eigentlich, ist so exzessiv durchchoreografiert, dass einen ganz wesentlichen Anteil eigentlich dessen ausmacht, was hier das Projekt offensichtlich war.
Okay.
Und am Anfang, also die erste Dreiviertelstunde, würde ich sagen, ist auch die Musik ist sehr, sehr prominent, so dass es sich fast ein bisschen anfühlt wie ein Musical. Einfach dadurch, dass immer so ein ja, also immer ein Takt eigentlich unter dem läuft, was passiert, was auch gut dazu passt, dass hier ja Anna Karenina sich eben verliebt und alles so, ja, sie wird so überwältigt von ihren Gefühlen. Es gibt da auch eine wirklich, finde ich, tolle, beeindruckende Szene. Die treffen sich ja auf einem Ball, wo eben Graf Bronski eigentlich mit der jungen Kitty dann irgendwie, also man erhofft sich, dass da bald irgendwie was Offizielleres passiert bei denen. Und er fordert aber Anna Karenina zum Tanz auf. Und dann tanzen die miteinander. Und Kitty, die mit einem anderen Mann tanzt, beobachtet das so. Und dann sieht man eben die verschiedenen, die Paare, wie sie eben sich so gegenseitig beobachten. Und was hier passiert ist, wir haben so eine Ball-Tanzszene, die eben so ausgestattet ist, wie solche Historien-Tanzszenen häufig ausgestattet sind. Aber die tanzen einen wahnsinnig artifiziellen Tanz, bei dem sie unheimlich viel solche zusätzlichen Bewegungen mit den Händen machen, die fast ein bisschen wie Ballett eben sind. Einen unheimlich durchchoreografierten, ja, künstlichen Tanz, der aber eben ausdrückt, was hier emotional passieren soll. Was okay. wirklich kompliziert und ja, also,
schiss, aber so einem Art Project,
aber das komplett. Also das finde ich ist schon toll gemacht. Also das hat mich wirklich sehr sehr beeindruckt. Ja, und aber sowas muss man halt mögen, ne? Also wenn man, ich finde auch die vorherigen Filme von Joe Wright waren häufig schon, also ich finde, man kann finden, dass das überladen ist, alles etwas. Und wenn man das schon vorher nicht mochte, dann wird man hier an Anna Karenina überhaupt keine Freude haben. Weil wenn der Film was ist, dann ist es auf jeden Fall eben bis zum Bersten ausgestattet. Und
und trotzdem hast du ihn relativ schnell wieder vergessen, verdrängt. Und
ich weiß, weil
du klangst jetzt eben so rundweg begeistert. So.
Nein, ich bin nicht begeistert. Aber ich mag den Film schon sehr, weil mich das wahnsinnig beeindruckt, dieses. Ja, also die wie er choreografiert ist, aber gleichzeitig kann ich auch nicht behaupten, dass ich für ihn für einen wirklich erfolgreichen Film so halte, weil das liegt vielleicht vor allen Dingen daran, dass
erfolgreich im Sinne von das
dass er
erreicht
das
zu haben.
Erreicht, was ja, okay. man von dieser Geschichte erwarten könnte. Ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, dass die Hauptfiguren, also insbesondere eben Keira Knightleys Figur Jude Law und der junge Wronski wird von Aaron Johnson oder Aaron Taylor Johnson heißt er, glaube ich, inzwischen. Das ist der Kick-Ass-Hauptdarsteller und
ach.
In Savages haben wir ihn auch gesehen. Und
ja, ja, ja.
Und so, der spielt den jungen Wronski. Diese drei Figuren sind, also ich finde eigentlich überhaupt keine Personen, sondern eher, also negativ würde ich sagen, Abziehbilder, vielleicht in gewisser Weise sowas wie personifizierte Ideen oder ja, irgendwie Platzhalter für eine bestimmte Position und sowas. Und ich empfinde die hier in diesem Film überhaupt nicht als Figuren, die man irgendwie als mit also, einer mit einer persönlichen.
Klingt so, als hätte jemand da die Interpretation, die man aus der Geschichte rauslesen kann, schon gleich mit in die Bildsprache so derb, also oder eigentlich die Interpretation verfilmt und nicht den Film verfilmt. So,
ich weiß nicht, ja.
So eine Ebene weiter vorne irgendwie.
Könnte man sagen. Also ich weiß gar nicht, ich schätze ja Keira Knightley überhaupt nicht, aber ich finde nicht mal, dass man ihr jetzt hier unbedingt einen Vorwurf machen kann. Also prinzipiell ist so, Jude Law und Bronski und also Aaron Johnson und Keira Knightley eigentlich schauspielern die hier nicht wesentlich, sondern sie sind eben in ihrer Ausstattung stehen sie in dieser wahnsinnig ausstaffierten Kulisse und
also
agieren
eigentlich
halt.
Quasi, wenn man und jetzt Christoph glaubt, eine Rolle für Clive Owen gewesen. Einfach
vielleicht.
Kleiderständer.
Also in gewisser Weise ist es auch, also ich finde das nicht, jetzt klingt es vielleicht auch zu negativ. Ich finde, im zweiten Teil des Filmes wird sehr deutlich eben, und das dazu dient natürlich diese Kulisse auch, zu zeigen, wie diese Figuren in quasi ihrer gesellschaftlichen Position erstarren, ja, und wie sie eben, wie sie keinen Handlungsspielraum haben und nicht irgendwie individuell sein können und sowas. Oder wenn sie das sind, eben alles dafür zahlen müssen. Aber irgendwie sind die Figuren ganz blutleer für mich. Und noch intensiver wird das dadurch, dass es mindestens zwei Figuren gibt, wo ich das nicht so empfinde. Nämlich eben die junge Kitty, also die junge Frau, die eigentlich mit Wronski anbandeln wollte. Und die wird gespielt übrigens von einer Dänin, Alicia Vikander heißt die, glaube ich, die jetzt auch die weibliche Hauptrolle in diesem dänischen Oscar-nominierten Auslandsdings, besten Auslandsfilm.
Ich egal. Da noch nichts zu gelesen.
Und dann ein junger Mann, der sie eigentlich liebt, der aber eben als Wronski auf der Bildfläche erscheint, dann denkt, er hat keine Chancen mehr bei ihr, Levin. Die beiden sind, finde ich, die einzigen wichtigen Figuren im Film, die so eine Wärme haben, also die eben wirklich als Individuen funktionieren und nicht nur eine gesellschaftliche Rolle ausspielen. Und ich finde eben, im Gegensatz zwischen denen und den drei Hauptfiguren sehen eben die Hauptfiguren noch leerer aus.
Okay.
Und ich weiß nicht so ganz, was da passiert ist. Irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht wollte Joe Wright das so, dass die so, ja, eben so leer als Persönlichkeiten sind. Aber also dadurch kann der Film eben dann auch nicht so richtig überzeugen. Und bei mir ist eben so, dass ich jetzt glaube, dass meine Bewertung wahrscheinlich sogar positiver ist als bei vielen anderen möglicherweise, weil eben das Projekt und die Ausstattung und so mich schon sehr begeistert hat und eben die Stilisierung mir auch sehr liegt. So, aber so ein richtig, richtig ganz guter Film ist es dann leider doch auch nicht. Also ich gebe jetzt 8 Punkte. Aber das sind 8 Punkte, die eben sehr weit getragen sind von meiner Begeisterung für diesen Stil.
Okay.
Und ja.
Also wenn ich jetzt hätte wetten müssen, hätte ich nicht mehr mit 8 Punkten gerechnet, sondern vielleicht noch mit 6 oder so.
Nein, also ich weiß nicht. Es ist eben, das ist aber tatsächlich auch so ein Film, wo, wenn ich direkt, als ich rausgekommen bin, hätte was dazu sagen müssen, dann war ich überhaupt nicht, was ich gesagt hätte. Weil erstmal glaube ich, oder vielleicht hätte ich sogar, weiß nicht, 9 oder 10 gegeben, wer weiß. Weil ich kam so raus und hatte so das Gefühl so, wow, wie das aussieht und wie das gemacht ist. Einfach so, also häufig ist auch so, die Szenenwechsel sind eben so dann häufig fließend. Ja, also eine Person geht eben so quasi aus dieser Bühnenkulisse raus, steigt dann irgendwie eine Treppe hoch und dann plötzlich sind wir woanders oder es öffnet sich eine Tür und plötzlich sind wir draußen im Freien auf dem Eis und dann sind Eisläufer und das ist irgendwie so, das ist schon, also das hat mich schon so sehr beeindruckt. Aber je länger ich dann über den Film nachdenke, desto weniger sind eben die Figuren für mich wirklich spürbar als Figuren. Und dann, ja. Aber siehst du, es lustig. Erstmal erzähle ich und du denkst, oh, jetzt, das hört sich so begeistert an. Jetzt
dann im zweiten Teil so. Dann fängst du es an zu verreißen und da ist alles blutleer und es kommt nicht rüber und so, es ist alles schlecht und dann gibst du wieder 8 Punkte.
Ja. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich muss ihn nochmal anschauen. Vielleicht liebe ich ihn dann doch.
Zwischendurch hattest du ihn vergessen. Also das ist so.
Ja, das ist komisch.
Das ist eine fortwährende
Sinuskurve. Ja, aber schau, das ist einfach so. Das ist wie erst verliebt und dann ist so total raus.
Genau, erst dann egal.
Ja, naja. Also Anna Karenina kann man anschauen, aber wenn man Prunk und Potz und überchoreografiert nicht mag, dann sollte man es besser lassen.
Okay. Next on the list.
Kommt drauf an, ob du erst über Sportarten reden möchtest oder über Fernsehserien.
Dann reden wir erst über Fernsehserien, weil das Konzept ist ja immer so absteigend.
Ach, okay.
Kino, Blu-ray, DVD, Fernsehserien, Fernsehen,
Home-Video,
Promitratsch.
Promitratsch kommt überall rein.
Ja, genau, der wird eingestreut. Nee, ich habe nur ein bisschen Breaking Bad weitergeschaut. Ich habe ja damals irgendwann aufgehört, noch in der ersten Staffel eigentlich.
Wie aufgehört? Hattest du keine Lust mehr? Oder?
Es hat mich einfach zu sehr frustriert.
Alles, okay.
Weil,
ultimative Feel Bad Serie.
Ja, es war so die, genau. Es war nicht Breaking Bad, es war Feeling Bad. Und für mich zumindest. Und jetzt habe ich irgendwie gedacht, naja, komm, mach mal weiter. Und jetzt bin ich Anfang der zweiten Staffel, also ich bin wirklich sehr früh aufgehört, ja. Und gegen Ende der ersten Staffel, so die letzten 2 Folgen, nimmt es ja mal ein bisschen Fahrt auf. Und dieser, die Hauptfigur, Walter White, heißt er, kommt aus dieser Starre raus, irgendwas, also der ist ja handlungsunfähig teilweise am Anfang. Mhm. Auch wenn er immer versucht, irgendwas zu machen, macht er andauernd, ja, entweder Fehler oder er redet nicht mit Leuten, mit denen er reden sollte oder stammelt nur wirres Zeug rum und man denkt immer, sag doch einfach das und das, dann ist das Problem erstmal vom Tisch. Aber er kriegt es nicht auf die Reihe, irgendwie eine gescheite Notlüge zu erfinden. Er findet immer irgendwelche, die nicht funktionieren. Und alle möglichen, weiß nicht, ja, immer wenn man das Gefühl hat, jetzt hat er mal was gemacht, was klappen könnte, dann kriegt so richtig fiese Rückschläge und einfach, ich hatte das Gefühl, da ist so eine Handlungsblockade bei ihm. Mhm. Und die ist dann jetzt endlich aufgelöst. Am Ende der ersten Staffel nimmt er so Dinge mal in die Hand, macht was und man sieht dann auch, es geht direkt vorwärts. Also wird natürlich, ist es sein Weg auf die schiefe Bahn weiter. So das ganze Serienkonzept wird dann da immer deutlicher. Aber immerhin ist diese Starre aufgelöst und es fühlte sich irgendwie gut an. Also ich habe dann so beim Weitergucken gedacht, jetzt macht der endlich mal was, ja. Auch wenn er böse Dinge tut teilweise, er macht was und es funktioniert dann auch. Und natürlich kriegt er immer wieder trotzdem Rückschläge auf den Deckel, aber das ist dann so eher, wie soll ich sagen, damit kann man dann umgehen, weil genauso viel wie vorwärts geht, geht auch mal was rückwärts, aber das ist okay, weil es geht wenigstens auch was vorwärts und das ist vielleicht so in der Summe jetzt mal Plus, vorher war es in der Summe immer Minus und jetzt bin ich irgendwie angefixt. Ich glaube, jetzt schaue ich erstmal weiter. Also
ich bin ja tatsächlich auch, ich habe ja weitergeschaut und bin auf dem aktuellen Stand der Serie quasi. Ja. Aber für mich ist ein Problem, was sich einfach niemals ändert, ist, dass ich mit Walter White überhaupt keinerlei Sympathien für ihn entwickle. Und meine Sympathien sind auf jeden Fall immer bei Jesse und mit ihm leidet man halt, weil er, okay, da mag es auch mal irgendwie Phasen geben, wo es dann irgendwie mal ein bisschen besser läuft, aber prinzipiell ist Jesse einfach eine arme Sau, ja, und es ist so schrecklich alles. Also irgendwie
gesagt, also da bin ich voll auf der anderen Seite. Ja. Also wie gesagt, ich weiß ja nicht, was noch passieren wird. Also insofern, vielleicht ändert sich das ja. Ja, das
war bei mir auch
aber schon immer so. Aber am Anfang, ich kann Jesse nicht leiden. Also, ich finde wirklich, der ist für den meisten Schlamassel verantwortlich, weil er sich.
Naja, na klar.
Weil er einfach irgendwie extrem unzuverlässiger Typ ist und der andere. Ich weiß nicht, ich bin halt auch eher so ein wissenschaftlich denkender Mensch, so, ja, der
ja, und ich bin rationell. Eher so ein verdruckte.
Nein, das habe ich nicht behauptet, aber so. Ich würde auch immer an Probleme, die sich mir stellen, eher irgendwie rational rangehen. Mhm. Und wenn er dann sagt, wir brauchen eine Plastikwanne aus dem und dem Plastik und der holt einfach irgendeine andere Wanne und dann schmilzt das da durch und dann denkst du dir so, es hätte alles nicht sein müssen, dieser Idiot, weißt du? Mhm. Und der, ja, insofern viel Schlamassel, in den sie geraten, in den geraten sie ja zumindest in der ersten Staffel wegen Jesse. Also ich meine, der legt sich mit dem Drogendealer an und kann sein Temperament nicht im Zaum halten, hält sich nicht an Absprachen, allem möglichen.
Ja, aber ich leide mit ihm.
Nee, also, gar nicht. Ich finde irgendwie.
Also für mich hat die Serie ganz wahnsinnig aufgewertet, als dann Gus ins Spiel kommt. Der kennst du den
mit
schon?
Mit dem Namen bin ich jetzt. Sag mal die Rolle.
Der dann, der diese Chicken Kette.
Nee, da bin, nein, da,
noch
da
nicht.
Bin
ich. Okay, noch nicht. Also dann kommt er, ich weiß nicht so genau, wann der ins Spiel, jetzt wahrscheinlich als nächstes dann.
Ja.
Aber mit den finde ich halt wirklich, das finde ich eine wirklich gute Figur. Und also für mich ist es einfach irgendwie wichtig, dass ich zentrale Figuren habe, mit denen ich mitleiden kann, wenn in seiner Serie schon so viel Schreckliches passiert, dann muss.
Ja, wie heißt diese Seite, Metacritics oder so, gibt es ja so Bewertungspunkte für ganze Staffeln. Und da ist es ja tatsächlich so, dass das aufsteigend ist. Also die erste Staffel hat irgendwie so, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, hohe 70er oder so Punkte.
Okay.
Und die vierte hat 99 und ist damit irgendwie die höchste Punktzahl, die jemals für eine Serienstaffel von dieser Seite vergeben wurde. Und dazwischen steigt es auf, glaube ich. Oder es irgendwie hält sich so in so einem mittleren Plateau dann dazwischen. Insofern bin ich jetzt sehr gespannt, weil die erste, ich so, am Anfang habe ich sehr gelitten und immer wieder keine Lust mehr gehabt. Und ich habe so viele Videosachen, die ungeschaut sind. Jetzt gerade war der 29C3, da hat es mir wieder gigabyteweise zuschauendes Video auf die Platte gekübelt. Und da fallen dann solche Sachen, die einem irgendwie ein schlechtes Feeling machen, fallen halt einfach hinten runter, weil das so unendlich viel Material da ist, was geguckt werden muss. Und jetzt ist die Chance besser, dass ich weiter gucke. Okay. Also es war jetzt nach Weihnachten und wo ich auch krank war, habe ich es geschafft, sehr viel wegzugucken. Und dann war meine Podcast-Liste leer. Und plötzlich ertappt man sich dabei, wie man auf dem iPod mal diese Video-App wieder aufmacht. Und denkt, was trage ich hier eigentlich noch so an Videos mit mir rum, was nicht Podcast ist. Und dann waren da noch ein paar Folgen drauf und dann habe ich die geschaut. Und siehe da, wurde hinten, also ich hatte das stetige Gefühl, dass diese erste Staffel so einen Aufstieg an Qualität nach hinten raus hat. Die ersten Folgen fand ich sehr, sehr anstrengend.
Also ich finde, weiß nicht, für mich war die Qualität nie die Frage. Ich finde schon immer, dass deutlich war, dass das wirklich gut ist. Aber Aber für mich war das immer so eine Frage von, wie hoch ist die eigene Bereitschaft, eben, wie du auch sagst, dich schlecht zu fühlen bei was man konsumiert. Ja, und die ist vielleicht bei mir einfach nicht so hoch.
Wenn Jesse und Walter irgendwas zusammen machen, dann den Teil finde ich immer sehr erträglich zu gucken, zumindest jetzt in der ersten Staffel. Wenn dann der Drogenfahnder Freund von der zweiten Familie dazu kommt, dann ist es irgendwie immer so halbwegs lustig, auch wenn es immer bedrohliche Situationen sind, weil der immer droht, dass der was rauskriegt. Und wenn die Frau ins Spiel kommt, wird es unendlich nervig.
Boah, die ist furchtbar. Ja. Das ist geiler. Das ist ein Albtraum. Oh Gott, ist die schrecklich.
Ja, echt.
Ja, furchtbar. Tja. Das ist auch für mich ein Problem, dass ich in deren Ehe, also gut, er, bei ihm ist es wirklich so, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob das komisch ist, wenn man das sagt, aber ich habe irgendwie eine körperliche Abneigung gegen ihn. Ja, also er, also so physisch, das ist zu stark zu sagen, stößt er mich ab, aber irgendwie irgendwas an ihm erzeugt bei mir schon an sich, schon ganz am Anfang, erzeugt so ein Unwohlsein.
Der Oberlippenbart.
Nee, nicht nur der Oberlippenbart, weiß nicht, eher so insgesamt. Und sie finde ich auch als Frau eben ganz furchtbar. Und deswegen, wenn deren Eheproblematik so ausgeht, das kann ich mir kaum anschauen, weil ich dann wirklich so, oh Gott.
Ja
ich möchte auch, ehrlich gesagt, ich möchte überhaupt nicht sehen, wenn die ins Bett gehen oder irgendwie so, oh.
Die Szene war sehr fürs amerikanische Fernsehen, also aber in dem Auto so komplett angezogen, man also.
Aber nee, jede Form von Körperlichkeit zwischen den beiden ist für mich unerträglich. Naja, okay. Also fühle ich mich dann auch schlecht. Dann doch lieber irgendwelche Drogis. Genau.
Also lieber auf Gott. Die schiefe Bahn geraten als aber schlecht.
Also ich werde die Serie jetzt auf jeden Fall natürlich fertig schauen. Ich meine, das ist, jetzt bin ich doch schon so auf der Zielgerade. Und
hast du die DVDs eigentlich irgendwie im Moment?
Ja.
Ja, okay, weil ich brauche dann mal, glaube ich, die nächsten Staffeln, um da weiterzukommen.
Gut. Also, ja.
Gut. Okay. Was haben wir noch auf
jetzt
der Liste?
Zum
jetzt zum Sport, genau. Nee, halt, ich sollte ja noch, also genau, jetzt werden die Twitter-Anfragen abgearbeitet.
Ah, okay.
Kuh hat mich gefragt auf Twitter, unser Hörer, was ich zum dritten Teil von Stirb langsam sage.
Ach ja.
Also eigentlich kann ich ja mal über alle kurz reden, weil
mach das doch mal.
Ja, ich will es jetzt nicht in aller Breite ausrollen, aber im Moment ist ja der Trailer für den fünften im Umlauf. Es kommen jetzt immer so langsam die Trailer, die immer länger werden. Und er läuft ja an am 14.02. am Valentinstag. Und ich habe die Trailer ja bei uns auf der Seite ein bisschen gehypt und deshalb kam wahrscheinlich diese Frage. Ich finde den dritten toll. Mit den ersten am besten, der zweite fällt ab gegen den ersten. Und der dritte ist natürlich ein bisschen was anderes, weil er mehr den Fokus auf die Humorkomponente legt, finde ich. Obwohl es trotzdem ein spannender Actionfilm ist. Und zum ersten Mal diese sozusagen eine zweite Hauptfigur mit einführt, die ganze Zeit bei dem Jump'n'Run mit rumrennt. Und wenn man die mit Sam Jackson besetzt, da kann man nicht viel verkehrt machen. Schöner Bösewicht. Also ich finde den dritten toll. Der Clou ist in Ordnung. Und es ist genügend absurde Action drin, wie sich das für einen Stirb langsam gehört. Und der vierte ist ohne Frage der peinliche Tiefpunkt der Serie. Vor allem, wenn man dann selber so Computer-Fan ist und dann wird da gehackt und oh Gott, brauchen wir gar nicht drüber reden. Den habe ich einmal gesehen, relativ schnell wieder vergessen und nie das Bedürfnis gehabt, ihn nochmal zu schauen.
Da spielt doch dieser
irgend so ein junger Typ.
Der mit den großen braunen Augen.
Wie gesagt, ich habe ihn nur einmal geguckt und den habe ich.
Ist ein Hundeblick.
Den habe ich gleich wieder gestrichen und für mich war die Serie auch immer eigentlich 1, 2, 3. Und jetzt wird sie dann halt 1, 2, 3, 5 werden, falls der fünfte gut wird. aber alles, was ich bisher gesehen habe, finde ich so großartig.
Okay.
Auch wenn man natürlich in diesen sehr, sehr schnell geschnittenen Trailer noch nicht so wirklich viel sieht, außer Explosionen und markige Sprüche. Aber ich habe ja trotzdem immer das Gefühl, Bruce Willis wird immer besser, je älter er wird. Also wir haben gerade eben vor der Aufnahme den Trailer zu Red 2 geguckt, der jetzt auch, glaube heute oder gestern online erschienen ist, der Trailer. Das sieht doch einfach nur gut aus, oder?
Ja, ich finde auch. Ich freue mich.
Schnippisch in die Kamera grinst, da will ich so direkt schon wieder eine Kinokarte
und
kaufen.
Und Helen Mirren schon wieder so toll.
Ja, also. Mit einem Tarnfleck-Anzug und einem Scharfschützengewehr.
Ja.
Ja, super. Und ich glaube, sie löst eine Leiche in der Badewanne mit Chemikalien auf, wenn ich das in dem Stück Trailer richtig interpretiert habe. Während sie Drohtelefonate führt.
Mal sehen, ob das besser funktioniert als bei Breaking Bad.
Ja, der Gedanke kam mir auch sofort. Das mit den Chemikalien.
Aber sie ist ja ein Profi, deswegen können wir davon ausgehen, sie kann das.
Ja. Insofern, da bin ich sehr gespannt. Der läuft dann auch schon recht bald an. Ich glaube, in den USA irgendwie so Mai oder so. Also ist gar nicht so weit hin. Das sind so die Ausblicke aufs Kinojahr 2013. Haben wir noch Trailer gesehen, wo wir uns schon drauf freuen?
Ja, wieder mal The Great Gatsby, der wohl wieder nach hinten geschoben wurde. Der sollte eigentlich, glaube ich, schon im Januar, ursprünglich sogar im Dezember schon rausgekommen sein. Dann wurde er irgendwie nochmal verschoben. Und wenn mich nicht alles täuscht, wurde er jetzt bis in den Frühsommer geschoben oder so. Ich weiß nicht, was sie da noch machen, aber Trailer unzählige Male gesehen und jedes Mal neu finde ich ihn absolut fantastisch. Und ja.
Willst du dir eigentlich Django Unchained anschauen?
Ja, eigentlich schon.
Dann wäre das jetzt die Chance, weil der läuft jetzt im Astor. Wir wollten ja mal in die Astor Filmlounge.
Oh ja. Okay.
Vielleicht sollten wir da mal irgendwas anleiern.
Ja.
Und dann über Django sprechen. Vielleicht kriegen wir das hin, liebe Hörer, dann reden wir darüber. Wahrscheinlich kriegen wir es nicht hin, aber ihr werdet es merken.
Ach komm.
Und jetzt genug mit Filmen und Serien. Jetzt wollte ich noch kurz die zweite Twitter-Frage abarbeiten, die dann wiederum, da kommen wir zum Anfang zurück, vom Kinocast Erik kam. Der hat mir einen netten Link geschickt zu einem Zeitungsartikel oder ich glaube, es war sogar ein Video und so dabei über ein Turnier in seiner Heimat und wollte es mir schicken, weil ich ja Curling-Spieler bin. Und dann habe ich den Link angeklickt und habe das Video kurz geguckt und habe gedacht nee. Ist ein Eisstockschießen-Turnier gewesen. Und dann habe ich zurückgeschrieben, das sei zwar irgendwie ähnlich so von dem, wie es aussieht, aber nicht das Gleiche. Und daraufhin hat er mich gebeten, ob ich mal in der Sendung kurz erklären könnte, was der Unterschied ist. Die Idee beim Eisstockschießen ist schon irgendwie dieselbe. Man hat Dinge, die man so wegwirft aus dem Stand. Ja, wir haben ja beim Curling eher so eine tief gestreckte Abgabe und wir bewegen uns auch erstmal so für die ersten 5 Meter mit unserem Stein mit und sliden sehr tief am Boden. Da muss man ein bisschen sportlich, ein bisschen gelenkig für sein und versuchen, möglichst sehr präzise die Geschwindigkeit und die Richtung zu steuern, indem wir unseren ganzen Körper erstmal mit dem Stein zusammen einsetzen, um den in Fahrt zu bringen und auch auf Richtung zu bringen. Das auch während dieser Abgabe theoretisch noch korrigieren können, wenn wir wollen oder wenn wir nicht wollen. Und beim Eisstockschießen ist es halt eher so, wie so eine Kegelkugel wegwirfst. Du stellst dich hin und schmeißt sie von dir und dann ist gut. Also ist auch nicht so wie beim Bowling, wo man vielleicht irgendwie 2 Schritte Anlauf nimmt oder ich glaube die, naja doch, das könnte sein. Ich glaube beim Eisstockschießen stehen sie aber meistens und hauen die einfach so aus so einem Schwung aus dem ganzen Körper dann von sich weg. Und dann wird das Ding auch unterwegs nicht mehr beeinflusst. Was wir ja auch machen, wir haben ja die Wischer und nehmen unterwegs, während der Stein gleitet, noch Einfluss auf den Stein. Und bei uns ist auch, beim Curling ist die Gleitbahn des Steins, also da sind wir, da kommt es quasi auf jedes Haar, auf jeden Krümel, der auf dem Eis ist, der würde sofort die Bahn stören, weil das alles ein sehr möglichst perfekt ausbalanciertes System ist, wie das funktioniert, dass der dahin gleitet. Und da wird das Eis auch vorher präpariert und so weiter. Und eine Eisstockschießenbahn, das spielen die im Sommer auch auf Asphalt. Das würde überhaupt nicht funktionieren mit unserem Sport. Das würde ein Curlingstein auf Asphalt, da wäre der Stein nach den ersten 10 Zentimetern könntest du den wegwerfen, weil er danach unreparabel beschädigt und kaputt wäre. Die tauschen einfach irgendwie ihre Gleitplatten aus und dann funktioniert es wieder. Also ich sag immer, auch wenn das vielleicht ein bisschen gemein ist, Eisstockschießen ist ein Spiel und Curling ist ein Sport. Sieht man immer so ein bisschen daran, dass die Eisstockschützen irgendwie in dicken Jacken und mit Mützen in der Eishalle stehen und beim Curling siehst du Leute im T-Shirt rumlaufen in der gleichen Eishalle. Den einen ist offensichtlich kalt, den anderen nicht. Und Curling ist ja durch diese Möglichkeiten, den Stein noch zu beeinflussen, hast du sehr viele mehr Stellschrauben, wo du irgendwie dein Spiel beeinflussen kannst als Team. Es ist auch vor allen Dingen ein Teamsport, wo zum Gelingen eines Steins alle Leute mithelfen müssen beim Eisstockschießen, nimmt halt einer das Ding, schwingt, wirft, fertig. Thema erledigt. Beim Curling ist halt so, erstmal muss der Typ, der mir das Ziel vorgibt, die richtige Entscheidung treffen, dann muss ich den richtig spielen und dann müssen die Wischer auch noch das Richtige tun. Und wenn eine von diesen 4 Punkten einen Fehler macht, ist am Ende dieser Stein nicht das, was er hätte werden können. Und man kann zwar vielleicht irgendwie sagen, wer schuld ist, aber es ist halt nicht so, dass derjenige, der jetzt gespielt hat, immer der Fehler ist, wenn es nicht geklappt hat. Es kann genauso gut eine falsche taktische Entscheidung vorne raus gewesen sein, falsches Eislesen, falsches Vision, falsches irgendwas. Insofern, irgendwie ist Curling der komplexere Sport und finde ich der spannendere, aber das ist jetzt wahrscheinlich einfach die Sicht eines Vorbeeinflussten.
Weiß man, wo Curling ursprünglich herkommt?
Weiß man, es kommt aus dem 16. Jahrhundert, aus Schottland. Mhm. Ist ursprünglich auf zugefrorenen Seen natürlich erfunden worden. Und da war das alles noch nicht so wahnsinnig taktisch. Mhm. Der Sport hat eine ziemliche Evolution durchgemacht im Laufe der Jahrhunderte. Vor allem, als man dann später auf Kunsteisflächen angefangen hat zu spielen, okay, und als der Sport in die Hallen gezogen ist, also jetzt erst so die letzten 100 Jahre, sage ich mal, mehr oder weniger, da hat er den größten Sprung gemacht. Ursprünglich war das Wischen natürlich dafür da, um Schnee und Dreck und Krümel und sowas vor den Steinen wegzuräumen. Die Steine waren auch früher nicht solche geschliffenen Kunstwerke, wie sie heute sind, sondern eher grobe Granitbrocken, die man irgendwie so ein bisschen zurechtgehauen hatte und dann vielleicht auch ein bisschen glatt geschliffen, damit sie besser rutschen, aber es war nicht so dieses Präzisionssportgerät, was es heute ist. Und im Laufe der Jahre und später, als das dann in die Hallen gegangen ist und die Eisqualität so gut geworden ist, dass wir eigentlich den Besen nicht mehr dazu benutzen, irgendwelche Krümel wegzumachen, auch wenn das natürlich ein Nebeneffekt ist, falls man Krümel aufs Eis fällt, aber normales, gutes Curling-Eis, da ist der Krümel schon der Störfaktor, der da nicht hingehört, den man auch sofort mit einem bloßen Auge wahrnimmt und denkt, was macht denn das da, und es noch schnell wegnimmt, bevor der Stein da vorbeikommt. Natürlich funktioniert der Besen dafür auch, der nimmt es weg, aber die Hauptfunktion des Besens ist dann eben geworden, und da haben sich dann auch die Besen verändert, die heute keine Haare mehr haben, sondern eine Stoffbespannung, die man auf dem Eis rubbelt, und das hat dann den gleichen Effekt, wie wenn du hier auf deinem Pullover rubbelst, dass es dann halt heiß wird, und dann schmilzt das Eis und dadurch verändert sich die Laufbahn des Steins. Und als das Spiel sich geändert hat, haben sich auch die Regeln wieder angepasst, weil das taktisch alles umgeworfen hat. Das würde jetzt zu weit führen. Jedenfalls, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Eisstockschießen das nicht so gemacht hat. Da steht man immer noch und haut den irgendwo hin. Wir haben fest aufgemalte Ziele auf dem Eis, und beim Eisstockschießen ist, soweit ich das Spiel verstehe, aber da bin ich jetzt auch kein Experte, ist das Ziel, glaube ich, auch variabel und kann irgendwie umhergeschossen werden und ändert dann seine Position. Oder da gibt es dann noch Sonderregeln und so. Da stecke ich nicht so drin, aber bei uns ist das Ziel fest aufgemalt. Die Kreise, die man immer im Fernsehen immer ganz gut sieht, und die bewegen sich nicht.
So jetzt viel dazu. Jetzt wissen wir Bescheid.
Genau.
Sehr
völlig
gut.
Fachfremd mal wieder, aber
sehr gut. Ich finde, das ist wichtig, dass es mal erklärt wird.
Genau. Wenn ihr noch Fragen zum Curling habt, dann schreibt mir eine Mail, dann antworte ich das so oder wie auch immer. Ja. 55 Minuten sagt das Aufnahmegerät. Nein, 56 jetzt schon, aber wir haben vorne raus ein bisschen gequatscht.
Ja, wir schön geplaudert.
Genau. Gehen wir wieder in die Sneak, wenn es nicht wieder eine 3D-Sneak wird. Mal gucken. Diese Woche haben wir ein gutes Ersatzprogramm gefunden. Wir haben dann den Björn in seiner neuen Wohnung besucht.
Aha.
Und schicke Wohnung, Björn. Hast du gut hingekriegt.
Ja.
Hast du dir gut ausgesucht.
Kurz, so wollen wir natürlich auch noch gesagt haben, obwohl du das nicht bestätigen kannst, dass der Björn uns auch hervorragend, wie ihr ja vielleicht in der letzten Folge gehört habt, am Schluss noch bespielt hat bei der Pinken Bar, beim Pinken Bar Konzert.
Ich kann das schon irgendwie bestätigen, weil ich habe ja die Aufnahme schon gehört.
Genau. Ja. Ja, und ich wollte auch nochmal sagen, dass es natürlich toll war, dass wir diesmal einige Hörer hatten zu Besuch. Ein paar, die wir schon kannten, aber auch ein paar, die wir noch nicht getroffen hatten. Und das war sehr, sehr nett auf jeden Fall.
Ja, ich habe nach allem, was ich so erzählt bekommen habe und auch nach dieser halbstündigen Aufnahme, habe ich wirklich das Gefühl, dass ich echt was verpasst habe. Und alle, die da waren, mit denen ich gesprochen habe, die haben dann auch immer, als ich diese Vermutung geäußert habe, wirst du jetzt wahrscheinlich auch gleich machen, gesagt, ja, hast du. Du hast da was verpasst.
Hast du.
Ja.
Also zugegebenermaßen, die anderen können das vielleicht noch besser beurteilen als ich, weil ich war wirklich, sagen wir, ab einem gewissen Punkt des Abends vielleicht nicht mehr die beste Person, die man danach irgendwas befragen sollte.
Intoxicated.
Ja, ich war ein bisschen... ja, also hat man mal wieder das gemerkt, was mir in den letzten Jahren immer wieder auffällt, während man früher doch eher regelmäßiger mal was getrunken hat und es ganz gut so irgendwie einslotten konnte, ist es bei mir inzwischen so, dass dieser Punkt, wo ich merke, jetzt reicht's, den spüre ich erst 2 bis 3 Drinks später und dann ist es zu spät. Also, ja.
Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das für mich bejahen würde.
Naja, ihr trinkt ja auch regelmäßiger als ich.
Ja, jetzt ruinier meinen Ruf.
Naja, ist doch so, ihr als Cocktail-Nerds. Aber ich trinke ja nur, wenn ihr Drinks für mich habt. Ach so, okay. Nein, also deswegen, ich habe schon, sagen wir, ganz gut zugeschlagen, aber die Drinks haben natürlich auch wieder hervorragend geschmeckt. Aber davor hatte ich ausreichend Zeit festzustellen, dass es sehr nett war und Björn uns auch gut unterhalten hat. Und ja, es war ein großer Erfolg.
Sehr gut.
Die pinke Bar hat wirklich, hat der Christoph ja irgendwo geschrieben, brodelt oder sowas, die pinke Bar hat wirklich gebrodelt.
Ja, da gibt es auf Facebook dieses eine Video beim Christoph zu sehen, was man auch in der Aufnahme hört, wenn Carsten zum Mundharmonika-Solo zum personifizierten Mundharmonika-Solo wird. Davon gibt es ein kurzes Video, ich glaube, es sind nur 15 Sekunden oder so. Da kann man da schön sehen und dann sieht man auch, wie der Björn da zwischen euch saß. Ich hätte mir in dem Augenblick, weil ich ja auch nicht da war, ich war ja auf einem Curling-Turnier eben genau an dem Wochenende, hätte ich mir gewünscht, dass das Video ein bisschen länger ist. Ich hatte das dann so angeklickt im Hotelzimmer und habe mir gedacht so, ach, wie gemein, jetzt bin ich da, jetzt gucke ich mal. Und dann 15 Sekunden, Carsten jault, Björn sagt irgendwas, Video zu Ende. Dann denke ich mir so,
Nein.
Hätte man ruhig mal irgendwie 30 Sekunden posten können, aber gut.
Ja, schön war's.
War, sah gut aus, ja. Ich bin neidisch. Und beim nächsten Mal plane ich meine Termine besser.
Sehr gut.
Ja, lassen wir es dabei und sagen dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt Kommentare auf sneakpod.de, folgt uns bei Twitter und hört mal beim Anverwandten-Schwester-Podcast Cocktail-Podcast rein. Die haben nämlich eine neue Folge draußen. Der Stefan hat es beim vorletzten Mal ja schon angeteased, dass er die veröffentlichen will. Dann hat es sich doch noch ein bisschen hingezogen. Jetzt ist sie wirklich draußen. Folge 20, basically in Old Fashioned. Und da braucht es auch noch Kommentare. Also.
Schön, muss ich mir vielleicht auch mal anhören. Nein, ich bin nicht auf dem neuesten Stand, weil ich diese Woche nicht geputzt
habe.
Sonst seid ihr mir ja mein Favorite Putz-Podcast.
So. Okay.
Ja.
Ja, gut.
Ja, dann bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Wir sprechen ja über Frankenweenie.
Dann bin ich die Katze.
Okay.
Die Katze, die Psychokatze.